Der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten. Wow. Ein Satz wie ein Fausthieb. Es gibt wohl nur wenige Bücher, die so markig, so eindringlich eröffnen wie Der Gesellschaftsvertrag von Jean-Jacques Rousseau, dem großen Genfer Denker, dessen politische Philosophie sowohl die Französische Revolution als auch den Fortschritt der Aufklärung in Europa befeuerte. Die zentrale Frage, um die es Rousseau geht, lautet: Wie legitimiert sich politische Macht? Damit gehen weitere Fragen einher. Was gibt Regierenden das Recht, die Freiheit der Bürger zu begrenzen? Und wann lohnt es sich für den Menschen, Teil einer Gesellschaft zu sein, also sich von denen da oben regieren zu lassen? Das Zitat vom Anfang gibt schon eine Stoßrichtung vor. Schließlich sprach Rousseau von Ketten. Gemeint sind Gesetze und Konventionen, die dem Menschen aufgezwungen werden und seine natürliche Freiheit einschränken. Diese Gesetze können sinnvoll sein, wenn sie dem Regierten etwas zurückgeben, als Ausgleich für seine Unfreiheit. Aber Rousseau wusste, dass das nur selten der Fall war. Immerhin schrieb er den Gesellschaftsvertrag gut 30 Jahre vor der Französischen Revolution, also noch zur Zeit des monarchistischen Ancien Régime. Und da dienten Gesetze nicht dem Wohlergehen aller, sondern dem Machterhalt derer, die ohnehin schon reich und mächtig waren. Kein Wunder also, dass Rousseau damals die bestehende Ordnung hinterfragte. Dabei treibt uns seine Frage auch noch 250 Jahre später um. Vielleicht sogar mehr denn je. Also, fragen wir noch einmal. Was rechtfertigt politische Macht? Rousseau kam auf drei Optionen. Erstens, die Herrschenden sind ihren Untergebenen von Natur aus überlegen. Quasi so wie Eltern gegenüber ihren Kindern. Eltern sind reifer, fähiger und mündiger. Und das gibt ihnen die natürliche Autorität über ihren Nachwuchs. Rousseau schloss diese Analogie aus, und zwar nicht nur, weil es in der Geschichte unzählige, hoffnungslos unfähige Herrscher gab. Viel entscheidender ist, dass politische Macht eben nicht so natürlich ist wie die Eltern-Kind-Beziehung. Mal ganz abgesehen davon, dass Herrscher ihre Untertanen nicht wie ihre Kinder lieben. Zweitens, politische Autorität legitimiert sich dadurch, dass die Mächtigsten im Staate alle anderen überragen. Das schlimme alte Recht des Stärkeren also. Auch das kam für Rousseau nicht in Frage. Denn Stärke allein legitimiert gar nichts. Legitimität bedeutet, dass man den Wert einer Sache anerkennt. Und das setzt einen freien Willen voraus. Aber wer nur aus Zwang oder Angst gehorcht, der hat keine Wahl. Er hat gar nicht erst die Möglichkeit, irgendwas als legitim zu erachten. Drittens. So besann sich Rousseau auf die dritte und letzte Option. Politische Autorität ist dann legitim, wenn sich die Menschen freiwillig unterordnen. Und genau das ist die Essenz des Gesellschaftsvertrags. Eine politische Ordnung ist legitim, wenn ihre Mitglieder aus freien Stücken einen Pakt schließen. Sie einigen sich auf gemeinsame Regeln, die dem Gemeinwohl aller Beteiligten dienen. Sie nehmen die Einschränkung ihrer Freiheit willentlich in Kauf. Und warum? Ganz einfach, weil ihnen die Gesellschaft mehr Frieden, Sicherheit und Wohlstand bietet, als sie allein erreichen können. Und damit steht unser Fahrplan für diese Blinks. Ich bin Heiner von Blinkist und ich freue mich, gemeinsam mit dir zum Kern dieses Klassikers der Philosophiegeschichte vorzudringen. In einem am Gemeinwohl orientierten Staat ist das Volk der Souverän. Politische Macht setzt also voraus, dass sich die Menschen freiwillig in einen Gesellschaftszustand begeben haben. Okay, aber was war dann vorher? In Rousseaus Theorie war vorher der Naturzustand, also einen Zustand, in dem die Menschen frei und gleich sind und ohne gesellschaftliche Regeln und Zwänge auskommen. Wichtig zum Verständnis ist, dass es sich dabei um einen hypothetischen Zustand handelt, von dem Rousseau selbst gesagt hat, dass er sich in der Vergangenheit nicht mehr finden lasse und dass er möglicherweise auch nie da gewesen sei. Es geht hier also nicht um eine Geschichte, die sich historisch so abgespielt hat, sondern um eine Gedankenfigur, die zeigen soll, dass das gesellschaftliche Zusammenleben nicht die einzig mögliche Lebensform des Menschen ist und dass sie besonderen Bedingungen unterliegt. Der Mensch entscheidet sich also, einen Gesellschaftsvertrag einzugehen. Er verliert seine natürliche Freiheit und bekommt dafür im Gegenzug bürgerliche Freiheit. Jetzt gibt es Regeln. Das heißt, er kann nicht mehr einfach so seinen Impulsen nachgehen wie früher im Naturzustand. Aber dafür hat er jetzt die Annehmlichkeiten der Zivilisation, existenzielle Sicherheit und materiellen Komfort. Mit diesen Sicherheiten im Gepäck kann er sich jetzt größeren Projekten und komplexeren Formen des Daseins widmen. Und er fängt an, zum ersten Mal darüber nachzudenken, wie sich sein Handeln auf andere Menschen auswirkt. Kurz, er wird zum rationalen und moralischen Wesen. Nach Rousseau erklärt das, warum wir ein zweigeteiltes Selbstverständnis haben. Auf der einen Seite empfinden wir uns noch immer als Individuen mit ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen, genau wie zuvor im Naturzustand. Aber gleichzeitig sind wir soziale Wesen und fühlen uns anderen Menschen und dem Wohl der Gemeinschaft verpflichtet. Naja, und es ist kein Geheimnis, dass diese Persönlichkeitsanteile längst nicht immer synchron sind. Stell dir mal vor, du bekommst Post vom Finanzamt. Dein Steuerbescheid ist da. Und jetzt blätterst du diesen Bescheid durch und da erscheint ein Teufelchen auf deiner Schulter. Oh Mann, das nervt. Schau mal, wie viel Geld du letztes Jahr wieder einfach so dem Finanzamt in den Rachen geschmissen hast. Als Individuum mit finanziellen Interessen dürfte es dich jedes Mal schmerzen, dass ein Teil deines Jahreseinkommens an den Fiskus geht. Aber dann meldet sich das Engelchen auf der rechten Schulter zu Wort. Aber von dem Geld werden doch Straßen gebaut und Lehrer bezahlt und es wird den Schwachen geholfen. Das sind doch lauter gute Sachen. Steuern zahlt man gerne. Der Bürger in dir möchte in einem sicheren und handlungsfähigen Staat leben. Und dazu ist es nötig, von den unmittelbaren Eigeninteressen Abstand zu nehmen. Deshalb gewinnt in Rousseaus legitimem Staat die Stimme von rechts. Wir alle kommen zu demselben Schluss, dass das Gemeinwohl über allem steht, also im Zweifelsfall auch über unseren persönlichen Zielen. Diese kollektive Überzeugung nennt Rousseau Volonté Générale, den allgemeinen Willen. Und genau dieser allgemeine Wille macht das Volk zum wahren Souverän, der die politische Macht der Regierenden legitimiert. Ich habe eben den Begriff Souverän verwendet. Das Konzept existierte schon vor Rousseau, nur dass man es bis dahin mit absolutistischen Herrschern verband, also meistens mit Fürsten, Königen und Königinnen. Rousseau hält zwar an der Idee fest, dass der Souverän absolute Autorität hat, aber er verwehrt sich dagegen, dass diese Macht von einer einzelnen Person oder einer kleinen Personengruppe ausgehen kann. Für ihn ist die Sache klar. Die einzig wahre Quelle politischer Legitimität ist der Gesellschaftsvertrag. Und der wiederum ist Ausdruck des Gemeinwillens des Volkes. Rousseau stellte damit die übliche Vorstellung von Souveränität komplett auf den Kopf. Der König war nicht länger souverän über das Volk, sondern umgekehrt. Das Volk war souverän über den König. Das klingt ganz modern. Aber was genau bedeutet es, dass das Volk der Souverän im Staat ist? Nun, es heißt, dass sich das Volk aus freien Stücken seine eigenen Gesetze auferlegt. In Rousseaus legitimem Staat werden Gesetze von allen Bürgern abgesegnet, weil alle vom Vorteil und Nutzen der Vorschriften überzeugt sind. Ein gutes Beispiel sind Gesetze, die die Rechte und Freiheiten des Menschen schützen. Wir halten sie für legitim, weil wir uns einig sind, dass sie jedem von uns zugutekommen. Damit wären die Gesetze des idealen Staates wie ein Protokoll all dessen, was seine Bürger kollektiv für gut befinden. Oder anders: Die Gemeinschaft drückt durch ihre Gesetze aus, dass sie sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlt. Womit wir beim Konzept der Republik wären, der lateinischen res publica, der öffentlichen Angelegenheit. In einer Republik ist das Volk die höchste Gewalt. Und darum sind für Rousseau alle legitimen Staaten automatisch Republiken. Bis hierhin habe ich jetzt nur über den legislativen Teil des Regierens gesprochen, also über die Gesetzgebung. Aber was ist eigentlich mit der Exekutive, also mit dem Regierungsorgan, das die Gesetze Tag für Tag realpolitisch umsetzt? Wenn es nach Rousseau geht, kann dieses Organ nahezu jede beliebige Form haben. Damit könnte selbst eine Monarchie eine Republik sein, solange sie einzig und allein den Gemeinwillen des Volkes ausführt. Egal, welche Staatsform es am Ende wird, Rousseau betont in jedem Fall die Vorteile der Trennung zwischen Souverän und Regierung. Denn so garantieren wir die Gewaltenteilung, also vor allem die Trennung von Legislative und Exekutive. Die, die die Gesetze machen, sind nicht dieselben wie die, die sie umsetzen. So vermeidet man Interessenkonflikte. In diesem Link geht's um die Regierung. Dazu eine Vorbemerkung. Praktisch alle Regierungsformen lassen sich in ein Spektrum aus Demokratie, Aristokratie und Monarchie einordnen. Eine Demokratie ist es dann, wenn alle oder zumindest die meisten Bürger in die Umsetzung der Gesetze involviert sind. Ist nur ein kleiner Teil der Bürger involviert, ist die Regierung aristokratisch. Und wenn alle politische Macht in den Händen eines einzelnen Menschen liegt, haben wir eine Monarchie. In der Praxis haben die meisten Staaten gemischte Regierungsformen, wobei verschiedene Glieder des politischen Körpers unterschiedlich organisiert sind. Aber immer der Reihe nach. Ich beginne mit der Demokratie, wobei Rousseau den Begriff damals ganz anders definiert hat als wir heute. Wie gesagt, ihm ging es um eine Regierung vom Volk für das Volk. In seiner Vorstellung von Demokratie waren buchstäblich alle oder die meisten Bürger tatsächlich in die Regierungsführung involviert. Und dieser Gedanke erschien ihm natürlich völlig absurd und ineffizient. Ich meine, stell dir mal ein Land vor, in dem jeder einzelne Bürger in der Regierung arbeitet. Was das für ein bürokratischer Aufwand wäre. Darum entschied Rousseau, dass die Demokratie nur in sehr, sehr kleinen Staaten funktioniert. Womit ich bei der Monarchie wäre, mit der Rousseau, wen wundert's, genauso unzufrieden war. Zwar gibt er zu, dass Monarchien effizient sind. Immerhin kann ein einzelnes Staatsoberhaupt im Handumdrehen große Entscheidungen treffen. Aber genau diese Effizienz macht die Monarchie auch so gefährlich, wenn sich der Staatschef als korrupt, brutal oder inkompetent erweist. Dann ist da noch das Problem der Nachfolge. Der Tod des Monarchen kann ein Machtvakuum hinterlassen, das den ganzen Staat in den Bürgerkrieg stürzt, weil rivalisierende Kräfte um die Macht kämpfen. Solche Fälle gab es gegen Ende des Römischen Reiches immer wieder, weshalb Rousseau auch die Monarchie als Regierungsform ablehnt. Et voilà, damit gewinnt bei Rousseau die Aristokratie. Wahrscheinlich denkst du bei Aristokratie jetzt an die Vorherrschaft einiger Adliger, die da hineingeboren werden und jetzt einfach ihre Privilegien genießen. Aber Rousseau hat sich das anders vorgestellt. Für ihn heißt Aristokratie die Herrschaft der Besten, also eine leistungsbasierte Regierung, die sicherstellen soll, dass die kompetentesten Leute das Sagen haben. Egal, welche Form von Regierung ein Staat einsetzt, Am Ende verantwortet sich diese einzig und allein gegenüber dem Souverän, also dem Volk. Das Volk bestimmt über die Gesetzgebung und die Regierung stellt sicher, dass sich alle an die Gesetze halten. So ergänzen sich beide durch Gewaltenteilung und Machtbalance. Das ist zumindest die Idealvorstellung. Klar, Rousseau war durchaus bewusst, dass diese Balance in der Praxis eher einer Rivalität gleichkommt als einer freundlichen Kooperation. Vor allem die Regierung läuft ständig Gefahr, ihre Pflicht am Volk zu verletzen, einfach weil es so verführerisch ist, ihre Macht für persönliche Vorteile zu missbrauchen. Das aber wäre ein absoluter Dealbreaker. Wenn das passiert, wird der Gesellschaftsvertrag nichtig und das Volk um seine bürgerliche Freiheit betrogen. Darum ist es essentiell, dass das Volk die Arbeit der Regierung evaluiert. Nur so kann es überprüfen, ob die Regierenden noch im Sinne des Gemeinwillens handeln. Wie das ablaufen sollte? Rousseau stellte sich vor, dass sich die Bürger regelmäßig zu Versammlungen zusammenfinden. Für mich klingt das nach unserer heutigen Vorstellung von direkter Demokratie. Rousseau selbst benutzte die Formulierung in diesem Zusammenhang nicht, aber trotzdem kann man festhalten, letztlich forderte er eine unmittelbare Bottom-up-Mitbestimmung. Denn er sagt, das Volk solle sich an einem öffentlichen Ort versammeln und dem allgemeinen Willen kollektiv Ausdruck verleihen. Auf dieser Versammlung können die Bürger neue Gesetze vorschlagen, diskutieren und abstimmen. Und wo sie schon dabei sind, bewerten sie, wie sich die Regierung schlägt und ob sie überhaupt noch legitim ist. Ich weiß, was du denkst. Wie zum Teufel sollte man heute alle Bürger einer Nation an einem Ort versammeln? Diese Frage stellt sich auch uns unter anderen Bedingungen. Wir diskutieren zum Beispiel digitale Beteiligungsverfahren. Von diesen technischen Möglichkeiten kann Rousseau in seiner Zeit noch nicht einmal träumen. Er findet dafür in der Vergangenheit Präzedenzfälle für seine Vorstellung von Mitbestimmung. Sein Lieblingsbeispiel war die Römische Republik, die in ihrer Frühzeit hunderttausende Bürger zu öffentlichen Versammlungen zusammentrommelte, und zwar nahezu wöchentlich. Diese Versammlungen hießen Komitien und gaben wirklich allen stimmberechtigten Bürgern die Möglichkeit, über Gesetze abzustimmen. Sie waren also keine administrativen Trockenübungen, sondern das pulsierende Herz der Republik. Der souveräne politische Körper Roms. Sie waren der kollektive Ausdruck der bürgerlichen Tugenden, mit denen der Gesellschaftsvertrag steht und fällt. Ich habe gerade von bürgerlichen Tugenden gesprochen. Aber was genau meint Rousseau damit? Gemeint sind die positiven Eigenschaften und Verhaltensweisen, die dich zu einem guten Bürger machen. Du gehst wählen, hältst dich ans Gesetz und interessierst dich auch sonst dafür, was in deiner Gemeinschaft passiert. Diese bürgerlichen Tugenden sind fundamental für den sozialen Zusammenhalt. Entsprechend gefährlich wird es, wenn die Menschen diese Verantwortung schleifen lassen und ihre persönlichen Interessen voranstellen. Denn dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Staat in politische Splittergruppen zerfällt, die jeweils nur ihre eigene Agenda verfolgen. Der Staat muss also ein ganz eigenes Interesse daran haben, bürgerliche Tugenden zu fördern. Auch dafür hatte Rousseau einen Vorschlag, auch wenn der vor dem Hintergrund der Aufklärung ein wenig, kontrovers klingen mag. Sein Vorschlag war ein Revival der staatlich geförderten Religion. Er argumentierte so: In den meisten antiken Gesellschaften war Religion eng mit nationaler Identität verknüpft. Jede antike Kultur hatte ihre eigene Religion. Sie hatte ihre eigenen Götter, die ihre Mitglieder und niemanden sonst beschützten. Religion war Ursprungsmythos und soziales Bindemittel. Sie erklärte den Ursprung der Kultur und zementierte ihre Rituale und Traditionen. Aber dann kam das Christentum und das war sehr universell angelegt. Diese Religion war nicht auf einen einzelnen Staat begrenzt. Ihre Anhängerschaft war von Beginn an divers ohne zwingende ethnische oder kulturelle Bande. Und mit der Zeit trieb genau das einen Keil zwischen Religion und Nation. Durch den Vormarsch des Christentums konnte man Staat und Kirche zum ersten Mal getrennt voneinander denken. So entstand in den christlichen Nationen eine merkwürdige Machtverteilung, bei der die Kirche eigene Gesetze und Werte ausrief, die immer öfter in Konkurrenz zu denen des Staates standen. Rousseau kam zu dem Schluss, dass die christliche Kirche von den bürgerlichen Tugenden ablenkte. Ihr sturer Fokus auf rein spirituelle Belange machte die Menschen gleichgültig gegenüber der Politik. Genau darum forderte Rousseau die Wiedereinführung staatlich geförderter Religion. Grundsätzlich sollte jeder glauben, woran er wollte, solange sich seine Werte mit dem Gemeinwohl vertrugen. Aber Rousseau schlug vor, die Menschen eine bürgerliche Religion zu lehren mit grundlegenden Dogmen, die sie zu besseren Bürgern machten. Zu diesen Dogmen sollte der Glaube an Gesetz und Verfassung gehören und die Überzeugung, dass Freiheit und Gleichheit über allem stehen. Der Staat sollte sich also eine eigene nationale Religion schaffen, um die bürgerlichen Tugenden zu fördern und so den Gesellschaftsvertrag zu stärken. Amen. Die Welt hat sich gewaltig verändert, seit Rousseau den Gesellschaftsvertrag verfasst hat. Die Monarchien, die damals ganz Europa im Griff hatten, sind verschwunden. Sie sind Demokratien gewichen, deren Regierungen durch freie Wahlen eingesetzt werden. Man könnte also denken, super, die westlichen Nationalstaaten haben ziemlich genau das geschafft, was sich Rousseau gewünscht hat. Politische Autorität, die durch den Willen des Volkes legitimiert wird. Aber stimmt das überhaupt? Nicht ganz. Denn wenn es nach Rousseau geht, hat unsere Demokratie einen eklatanten Konstruktionsfehler. Ihre Gesetze werden nicht vom Volk gemacht, sondern von Abgeordneten. Und wenn man jetzt bedenkt, dass viele Bürger heute das sind, was man gemeinhin als Politikverdrossen bezeichnet, dann könnte man durchaus fragen: Hat das nicht vielleicht etwas damit zu tun, dass sie nicht aktiv in die politischen Prozesse eingebunden sind? Klar, man geht hier und da mal wählen und schimpft über die Entscheidungen dieser Volksvertreter. Aber am Ende stellen doch die meisten die Bequemlichkeit über die Selbstbestimmung. Für mich jedenfalls sind diese Blinks ein kleiner Weckruf. Eine Erinnerung daran, wie sehr eine Gesellschaft von zivilem Engagement und direkter Teilhabe lebt. Und mal ehrlich, Möglichkeiten, sich für etwas Gutes stark zu machen, gibt es ja wohl genug.